Exiltagebuch der Mascha Kaleko, 1941 bis 1944, gelesen von Hanna Schigula. Früher sprach man, wenn man von Flüchtlingen sprach, meist von Männern. Von jungen Kerlen, die sich aufgemacht hatten, um vor Krieg, Verfolgung oder Armut zu flüchten und ein besseres, sichereres Leben zu suchen. Das Exil war in gewisser Weise männlich. Dabei wissen wir nicht erst seit Februar 2022, seit dem Ukraine-Krieg, dass sich sehr wohl auch Frauen auf dem Weg machen und schon immer gemacht haben, dass auch sie sich auf Boote setzen oder loslaufen, allein oder mit ihren Kindern unterm Arm, ohne genau zu wissen, wohin sie gehen und was sie in der Fremde erwartet. Dass sie sich den Gefahren der Reise ausliefern und sie, selbst wenn sie in der Heimat bleiben und einen Ehemann oder Bruder losschicken, meist diejenigen sind, die diese Flucht angestoßen oder organisiert haben. Zumindest war das im nationalsozialistischen Deutschland so. Frauen waren mitunter die ersten, die ab 1933 die Politik des neuen Regimes am eigenen Leib zu spüren bekamen. Das im Juli des gleichen Jahres verabschiedete Sterilisationsgesetz besagte: Kinder für Deutschland, ja, nur bitte nicht von allen. Zwischen 1933 und 1939 wurden rund 150.000 Frauen, Jüdinnen, Roma-Frauen und solche, die als geistig oder körperlich behindert oder als Trägerinnen einer wie auch immer gearteten Unreinheit angesehen wurden, zwangssterilisiert. Der Umgang mit ihren Körpern war ein Vorbote dessen, was folgen würde. Als gute Freundin erwiesen sich Jüdinnen nur, wenn sie ihre Freundinnen auf der Straße ignorierten und sich vom Kaffeekranz fernhielten, um die anderen nicht in Gefahr zu bringen. Als Mütter mussten sie zusehen, wie ihre Kinder in der Schule durch Beschimpfungen oft zum ersten Mal davon hörten, dass sie jüdischer Abstammung sind. Als Angestellte verloren sie schon in den ersten Monaten ihren Job. Und vielleicht waren es auch deshalb oft sie, die klarer sahen als die Männer und früher zu Flucht drängten. Oder wie Martha Appel, die Frau des damaligen Dortmunder Rabbiners, einmal erklärte: Ist die Zukunft unserer Kinder nicht viel wichtiger als ein völlig sinnloses Durchhalten angesichts der Ideologie und Verbrechen der Nazis? Alle Frauen ohne Ausnahme waren dieser Meinung, während die Männer mehr oder weniger leidenschaftlich dagegen sprachen. Es war nicht ungewöhnlich, dass die Frauen mehr Tatkraft und Unternehmergeist zeigten als die Männer. Sie hätten weniger zu verlieren gehabt, so Appel. Weniger Status, weniger Geld und deshalb auch weniger lange an der Hoffnung festgehalten. Es würde doch noch alles gut werden und der Wind würde sich vielleicht wieder aus dem Wahnsinn herausdrehen. Wer im Fall des gezeigten Buches zum Fortgehen drängte, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich waren es beide. Es gehörte der deutsch-polnischen Dichterin Mascha Kaleko und ist ein Tagebuch, das sie für ihren kleinen Sohn Avitar angelegt hatte. Man musste es von hinten nach vorne lesen. Diese beiden Seiten befinden sich ganz am Ende, also am Anfang. Das Bild auf der rechten Seite, Berlin, September 1938, auf dem man Avitar in den Armen einer älteren Frau sieht, muss eines der letzten gewesen sein, das sie zu Hause in Charlottenburg machten. Im gleichen Monat flohen Kaleko, ihr zweijähriger Sohn, ihr kleiner Emigrant, wie sie ihn nannte, und ihr Mann Cemio Winawer über Hamburg, Paris, Le Havre auf einem rostigen Schiff nach New York. Cemio Ein Musiker fand dort schnell zurück auf die Bühne und machte sich einen Namen. Als Dichterin in einem fremden Land, in einer fremden Sprache, war es schwieriger. Mich trieb von Berlin nach Amerika ein Abschnitt der jüngsten Geschichte. Nun sitze ich im fernen New York, USA, und schreibe dort deutsche Gedichte. Kaleko hatte in diesem Fall mehr zu verlieren als ihr Mann. Im Berlin der 20er Jahre, im Berlin des romanischen Cafés, war sie ein Star gewesen, eine Chronistin der pulsierenden Hauptstadt. Nun, am anderen Ende der Welt sitzend, war sie Mrs. Cemio Wienerwer. Das erging vielen einst unabhängigen Frauen so. Auf der Flucht und im Exil, überhaupt im Krieg, wären traditionelle Rollenbilder gern reaktiviert. Die punktuellen Einträge in diesem Tagebuch, das die Stationen im Leben von Avitar festhält, etwa seinen Namenswechsel zu Steven, das klang einfacher für die Amerikaner, zeugen von der großen Verzweiflung und Einsamkeit. Es wird immer schlimmer. Wir sind ohne Geld, ohne Freunde, ohne Verbindungen, ohne Hoffnung. Geld haben ist nicht schön, aber Geld nicht haben ist schrecklich. Fahrgeld fehlt, Schuhe fehlen, Medizin für Steven fehlt. Schule wird ihn nicht halten, wenn wir nicht zahlen können. In ihrem Gedicht »Heimweh« schrieb sie, »Ich hatte einst ein schönes Vaterland«, so sang schon der Flüchtling Heine. Das Seine stand am Rheine, das Meine auf märkischem Sand. Wir alle hatten einst, siehe oben, das fraß die Pest, das im Sturz zerstoben. O Röslein auf der Heide, dich brach die Kraft durch Freude. Die Nachtigallen wurden stumm, sahen sich nach sicherem Wohnsitz um, und nur die Geier schreien hoch über die Gräbereien. Das wird nie wieder, wie es war, wenn es auch anders wird, auch wenn das liebe Glöcklein tönt, auch wenn kein Schwert mehr klirrt. Mir ist zuweilen so, als ob mir das Herz zerbrach. Ich hab manchmal Heimweh, ich weiß nur nicht, wonach. Das Buch ist interessant und rührend, weil es versucht, durch das Aufschreiben von Stationen und Daten den Weg zwischen dem wahrscheinlich für immer verlorenen Zuhause, das einem plötzlich entrissen wurde, und dem neuen Leben, das für immer auf Verlust fußen wird, irgendwie greifbar und damit weniger brutal erscheinen zu lassen. Es ist, als habe sie für ihren Sohn einen dünnen Faden zwischen Deutschland und Amerika spannen und somit ein Gefühl von Herkunft bewahren wollen, das sonst auf dem Weg verloren gegangen wäre. Gerade in der Flucht und im Exil waren und sind es meist die Frauen, die als verbindendes Element zur einstigen Heimat, zu ihren Geschichten, ihren Speisen, ihren Liedern und ihren Riten fungieren, und sie sind oft Hüterinnen einer versunkenen Welt. Es bedürfe eines großen Optimismus, um sich eine neue Existenz aufzubauen, so schrieb Hannah Arendt in »Wir Flüchtlinge«. Und es scheint, als hätten vor allem Frauen diesen an den Tag gelegt und ihre Familie damit motiviert. Als sich 1940 ein Kongress mit der Frage der Frauen in der Emigration beschäftigte, schrieb die deutsche Exilzeitung Aufbau, für die mittlerweile auch Mascha Kaleko arbeitete. Die Last, die auf den Schultern der Emigrantenfamilien liegt, ist immer gleich verteilt. Und sehr häufig fällt der schwerste Teil der Last auf die Schultern der Frau. Das Schicksal einer Familie in der Emigration hängt sehr häufig mehr von der Frau ab als vom Mann.